Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir kommen zum zweiten Teil. Nachdem wir gestern als Einführung gesehen haben, wie sich die Prophezeiungen des Herrn Jesus auf dem Ölberg erfüllt haben im Blick auf das Jahr 70, kommen wir jetzt zu den mehr als 20 Endzeitzeichen und ihrer Erfüllung. Und dabei ist ja gestern, hoffe ich, klar geworden, dass der Herr Jesus im Klartext prophezeit hat. Das, was er gesagt hat, das hat er auch so gemeint. Man muss es nicht irgendwie umdeuten oder irgendwie bildlich nehmen. Es waren ganz klare Aussagen, die sich so wortwörtlich erfüllt haben. Was auch klar geworden ist, denke ich, der Herr Jesus benutzte sehr wenig Wörter. Es ist unglaublich, in wie wenigen Sätzen so viel gesagt ist. Und das ist ein Prinzip, der Weise benutzt wenig Wörter, sagt das Alte Testament. Und genau so hat das der Herr Jesus ausgeführt und ist damit für uns ein Vorbild. Und was er auch eben deutlich gemacht hat durch diese bereits erfüllten Prophezeiungen im Zusammenhang mit dem Jahr 70, dass man eigentlich jedes Wort auf die Goldwaage legen muss. Und wirklich jedes Detail, das der Herr gesagt hatte, das hatte auch eine besondere Bedeutung. Hier sehen wir nochmals den Ölberg, vom Tempelberg aus gesehen, der höchste Punkt des Berges. Wir haben bereits gestern gesehen, die Jünger baten um zwei Zeichen im Blick auf das kommende Reich Gottes. Sie wollten wissen, was ist das Zeichen überhaupt der Endzeit und was ist das Zeichen, dass seine Wiederkunft in Herrlichkeit unmittelbar bevorsteht. Aber der Herr gab ihnen eine ganze Serie von mehr als 20 Zeichen. Wobei wir bereits gestern gesehen haben, das ist Wiederholung, in Matthäus 24,8, nachdem der Herr einige Zeichen genannt hat, erklärt er, alles dieses aber ist der Anfang der Geburtswehen. Diese Zeichen in Matthäus 24 werden mit Geburtswehen verglichen. Und Geburtswehen, die kommen nicht einmal und dann kommt das Kind in die Welt, sondern diese Geburtswehen kehren wieder. Sie sind zyklisch, wiederkehrend, in der Tendenz immer intensiver werdend, nicht unbedingt, zwischendurch kann es wieder zurückgehen, das ist so, und dann kommt es wieder und wird tendenziell intensiver und schmerzhafter. Wir haben gesehen, die Bibel spricht über unsere Zeit als dem gegenwärtigen Zeitalter. Also diese Zeit zwischen dem ersten Kommen des Herrn Jesus und seinem zweiten in Herrlichkeit, diese Zeit wird genannt in der Bibel das gegenwärtige Zeitalter. Epheser 1, Vers 19 spricht von diesem Zeitalter im Kontrast zu dem tausendjährigen Reich, das genannt wird das zukünftige Zeitalter. Nun, der Jesus, indem er von Geburtswehen spricht, vergleicht eigentlich unsere gegenwärtige Zeit mit der Zeit der Schwangerschaft. Die ist ungefähr 9 Monate. Aber das eigentliche Ende der Schwangerschaft wird erkannt durch die Wehen. Und so macht der Jesus deutlich, das eigentliche Ende dieser Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen, das wird verdeutlicht durch mehr als 20 Zeichen, die wiederkehrend erscheinen werden. Nun, in seiner Endzeitrede erwähnt der Herr Jesus zuerst 5 Zeichen, die er nennt, der Anfang der Wehen. Das sind also die, die in Matthäus 24 erwähnt werden. Aber ich habe noch dazu genommen, was in den Parallelstellen Lukas und Markus eben auch noch gesagt wird. Und so kommen wir auf insgesamt 5 Zeichen, die der Herr nennt, der Anfang der Wehen. Das ist also noch nicht gerade der Moment der Geburt. ganz am Ende der Wehen kommt ein Kind in die Welt, die große Freude. Ganz am Ende dieser Endzeitzeichen wird der Sohn des Menschen auf den Wolken des Himmels in diese Welt kommen. Und dann die große Freude für den Überrest aus Israel, der ihn erwarten wird. Aber hier sind wir am Anfang der Wehen. 5 Zeichen. Und jetzt wieder, gestern habe ich erklärt, wie bedeutsam Strukturwörter im Text sind. Und da muss man auch ganz genau lesen im Matthäus-Evangelium. Nachdem der Herr diese Anfangszeichen erwähnt, sagt er, danach wird es eine massive Christenverfolgung geben. Und darauf einen Massenabfall. Also diese zeitlichen Angaben, die muss man sehr gut beachten, um eben alles gut verstehen zu können. Die 5 Zeichen sind Massenkriege, Revolutionen, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben. Wir haben bereits gestern gesehen, im Vorfeld können manchmal Fragen auftreten. Im Zusammenhang mit dem Jahr 70, der Jesus sagt, wenn ihr Armeelager seht um Jerusalem, dann wisst ihr, dass die Zerstörung bevorsteht. Man hätte sich fragen können, ja, aber wie geht das, wenn das eine Zeit des Krieges sein wird, wie kann man dann noch fliehen, weil der Herr sagt, ihr müsst dann auf die Berge fliehen. Aber wir haben gesehen, es kam dann so, dass wirklich alles klar war. Nämlich der Krieg wurde genau in dem Moment gestoppt. So konnten die Judenchristen fliehen. Und hier könnte man auch so Fragen haben im Vorfeld. Kriege. Wie können Kriege ein Endzeitzeichen sein? Kriege gab es doch durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch, nicht wahr? Wie kann das ein Zeichen sein? Revolutionen gab es doch auch schon immer wieder. Zum Beispiel Französische Revolution. Und dann? The Glorious Revolution in England. Und? Ja, noch mehr. Aber wieder die Frage, wie können Revolutionen ein Zeichen sein für Endzeit? Nun, wir müssen eines wissen. Wenn der Jesus das sagt, dann hat es einen besonderen Grund. Und es wird dann ganz klar sein. Wir haben gestern gesehen, die Endzeit ist gekennzeichnet durch das schon im Alten Testament angekündigte grundlegende Zeichen, nämlich die Rückkehr des jüdischen Volkes aus der weltweiten Zerstreuung. Und wir haben gestern gesehen, das hat begonnen 1882, infolge einer ganz schlimmen Judenverfolgung in Russland kam es dazu, dass plötzlich Tausende von Juden ihre Koffer packten und aufbrachen nach damals Palästina, das Land der Väter, das in der Bibel genannt wird, das Land Israel. Und das war also 1882, 83, 84 und so weiter. Und dann kam der Erste Weltkrieg. 1914 bis 1918, ein ganz neues Phänomen in der Weltgeschichte, nämlich ein Krieg, bei dem alle 5 Kontinente betroffen waren. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte. Sieht man jetzt? Der Herr hat angekündigt, dass Massenkriege ein ganz wichtiges Zeichen sein werden. Matthäus 24, 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Passt auf, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Der Herr spricht von Kriegen, aber auch von Kriegsnachrichten. Wenn er sagt Kriege, dann sind das Ereignisse in der Nähe der Angesprochenen. Kriegsnachrichten, das sind Dinge, die kann man nicht direkt verfolgen, aber die kommen von ganz weit her. Das heißt, der Herr spricht hier von Kriegsereignissen, die geografisch weit, weit auseinander liegen oder über große Gebiete hinweg sich erstrecken, Kriege und Kriegsnachrichten. Und dann sagt er nicht einfach, eine Nation wird sich gegen die andere erheben, sondern er sagt, Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Das ist etwas anderes als, sagen wir, ein Krieg zwischen Deutschland und Frankreich. Der Herr spricht hier über Massenkriege. Und genau das war's. Muss ich vorstellen, diese Juden, die zurückgekehrt waren ins Land der Väter ab 1882 und dann 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Ein völlig neues Phänomen. Und mit 17 Millionen Toten am Schluss. Unglaublich. Es war klar. Sobald die Erfüllung kam, war es klar. Und jetzt stellen wir uns vor, es vergingen ein paar Jahre und dann kam der Zweite Weltkrieg. Nicht der 27. Weltkrieg, der zweite. Das heißt, das, was es in der ganzen Menschheitsgeschichte bis 1914 nie gegeben hat, ereignet sich im 20. Jahrhundert gleich zweimal. Und natürlich werden die Wehen intensiver. Beim Zweiten Weltkrieg, da haben wir 50 bis 70 Millionen Tote. Unglaublich. Und es war wie Domino. Eine Nation gegen die andere, ein Königreich gegen das andere Königreich. So ist das gekommen. Also sehr klar. Nun, der Herr Jesus sagt, erschreckt nicht. Das muss alles sein, aber es ist noch nicht das Ende. Das Ende werden wir sehen, speziell im dritten Vortrag. Das bezeichnet ganz speziell die große Drangsal. Der letzte und furchtbarste Weltkrieg, der noch kommen wird, von 3,5 Jahren. Und wenn diese Zeit nicht verkürzt wäre auf 1260 Tage, die Menschheit würde sich selber auslöschen. Nun, der Herr Jesus sagt in Verbindung mit diesem neuen Phänomen von Massenkriegen, es ist ein Zeichen der Endzeit, aber es ist noch nicht das Ende. Und jetzt versteht man, diese ganze Endzeit ist eigentlich gar noch nicht eine lange Zeit, seit 1882. Ja, mein Großvater, der wurde geboren in den 1880er Jahren. Also es sind 3 Generationen, bis auf mich. Bis heute 2019. Und in seiner Generation, alle die verkündet haben, wir sind heute in der Endzeit, Jesus Christus kommt wieder, waren die falsch. Die waren vollkommen richtig. Und das sage ich, weil heute gibt es Leute, die sagen, ach was, schon unsere Eltern haben früher immer gesagt, jetzt ist Endzeit, der Herr kommt bald und er ist noch nicht gekommen. Ja, und schon in der Generation meines Großvaters hat man das gesagt, aber mit vollem Recht, absolut biblisch. Der Erste Weltkrieg war ein ganz klares Zeichen der Endzeit, aber noch nicht das Ende. Die große Drangsal, die ist auch für uns heute noch zukünftig. Hier sieht man auf der Karte farbig eingetragen all die Länder, die im Ersten Weltkrieg betroffen waren. Auf allen 5 Kontinenten. Nur die grauen Gebiete waren außerhalb des Krieges. Sieht man in Europa, ganz im Zentrum, gibt es auch noch so ein kleines Loch. Das ist die Schweiz. Ja, und hier sollte stehen der Zweite Weltkrieg. Da sieht man noch mehr farbige Länder. Und nur ganz wenig grau. Und nochmals inmitten von Europa. Das ist nicht ein Loch, sondern es ist einfach die Schweiz. Wurde 2-mal verschont. Aber man hat gehört von Kriegen in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und von Kriegsnachrichten. Pearl Harbor, das war vom Ende der Welt. Ja, das sind Kriegsnachrichten. Das hat man eher in Europa nicht direkt wahrgenommen, aber man hat gehört, was da geschehen ist. Diese Attacke, die dann wirklich Amerika aufgeschreckt hat, um mit voller Wucht in den Zweiten Weltkrieg einzugreifen. Also, wir haben hier die Endzeit von 1882, charakterisiert durch diesen Pfeil, der bedeutet, die Juden kehren zurück, und zwar in Phasen, wie das die Bibel sagt. Und da haben wir jetzt den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg und das Ende, das ist noch für die Zukunft. Lukas 21,9, erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich. Matthäus 24, 8. Alles dieses aber ist der Anfang der Geburtswehen. Diese fünf Zeichen. Jetzt schauen wir uns etwas Besonderes an. Nur das Zeitfenster von 40 Jahren. 1882 bis 1922. Warum 1922 so wichtig ist, werde ich noch erklären. Aber jetzt schauen wir einfach mal dieses Zeitfenster an, in dieses fiel der Erste Weltkrieg. Als klares Zeichen für den Anfang der Wehen. Nun sagt der Herr, aber zu diesen Anfangswehen gehören auch Revolutionen. Lukas 21, 9. Wenn ihr aber von Kriegen und Revolutionen, griechisch akatastasiai, hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich. Markus 13, Vers 8. Und es werden Hungersnöte und Unruhen, griechisch tarachai, noch ein anderes Wort, sein. Dies sind die Anfänge der Geburtswehen. Jetzt schauen wir uns dieses Fenster von 40 Jahren an. Die Juden kehren zurück ins Land ab 1882 und dann kam die philippinische Revolution 1896. Die konstitutionelle Revolution im Iran 1905. Die russische Revolution 1905. Man versuchte den Zar zu stürzen. Gelang dann aber doch nicht. Die jungtürkische Revolution im Osmanischen Reich 1908. Das Osmanische Reich, das war das Türkenreich über den ganzen Nahen Osten. Und dazu gehörte auch Palästina, wo die Juden begannen einzuwandern. Und sogar in ihrem Gebiet kam es zur Revolution, die jungtürkische Revolution im Osmanischen Reich. Dann die mexikanische Revolution 1910 und in den Folgejahren. Eine schreckliche Revolution. Die chinesische Revolution, die Xinhai-Revolution 1911 bis 1912, die stürzte China in jahrzehntelange Bürgerkriege. Das ist nicht geschehen in irgendeinem kleinen Winkel der Welt. Das sind Dinge, die haben die Geschichte des 20. Jahrhunderts grundsätzlich verändert. Und dann die arabische Revolte, da sind wir wieder zurück in dem Nahen Osten, 1916 bis 1918. Die Februarrevolution in Russland, 1917. Das war eine bürgerliche Revolution, aber vielleicht wissen wir, Lenin war damals, Schande über mich, in der Schweiz. Und zog dann los, mit der Deutschen Bahn fuhr er durch Deutschland hindurch und das Ziel war St. Petersburg. Und dort hat er die bürgerliche Revolution angeheizt, um sie zur kommunistischen Revolution zu machen. Und so kam es zur Oktoberrevolution, die den Weg ebnete zur Gründung der Sowjetunion. Mit ihrer Gewaltherrschaft über Abermillionen von Menschen. Das war dann eben Oktober 1917. Und die Novemberrevolution in Deutschland 1918, 19, da wurde schließlich die Monarchie in Deutschland abgeschafft. Und die Asternrevolution in Ungarn. Jetzt haben wir 11 Revolutionen in diesem Zeitfenster von 40 Jahren. Also wenn das nicht klar ist, ja, da kann einer noch lange von der Französischen Revolution schwärmen. Ich schwärme nicht von dieser Revolution. Das war eine üble Revolution, eine blutige Revolution, eine schreckliche Revolution. Aber jetzt können wir weiterfahren, denn die Wehen, die sind ja nicht auf diese Anfänge beschränkt. Und darum, hier, die Liste geht weiter mit der libertären Revolution in Spanien, den großen arabischen Aufstand 1936 und so weiter und so fort. Hier mal bis Nummer 26, hier gehe ich noch bis 36 und dann hier bis 40. Denken wir zum Beispiel an die Revolution und Bürgerkrieg in Syrien 2011. In der Folge etwa eine halbe Million Tote in Syrien. Und so können wir weiterfahren, um es auf den Punkt zu bringen. Von 1882 bis 2019 können wir mehr als 335 Revolutionen und Aufstände auflisten. Wenn das nicht klare Zeichen sind, also dann kann ich auch nicht mehr weiterhelfen. Also, nehmen wir das Zeitfenster von 40 Jahren, Erster Weltkrieg, und da setzen wir 11 Revolutionen und Aufstände hinein. Aber das geht dann natürlich weiter bis heute und über uns dann hinaus. Drittens, Hungersnöte. Hungersnöte gab es doch auch schon immer wieder. Und man findet ja die Beschreibung von Hungersnöten in der Bibel an verschiedenen Stellen. Wie kann das ein Endzeitzeichen sein? Nun, das 20. Jahrhundert wurde genannt das Jahrhundert der Hungersnöte, in dem Hunderte von Millionen Menschen chronischen Hunger litten. Und auch heute ist etwa 1 Milliarde Menschen ist unterernährt. Chronisch heißt, die haben nicht gar kein Essen, aber immer zu wenig. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Weltbevölkerung von 1900 1,6 Milliarden auf 2000 6,5 Milliarden angewachsen ist. Es hat plötzlich eine sprunghafte Entwicklung gegeben in der Entwicklung der Weltbevölkerung. Und heute sind wir noch weiter. Ja? Es geht Richtung 8 Milliarden. Das ist ein Phänomen. Wenn man beginnt mit einer kleinen Gruppe von Menschen, die sich vermehren, dann geht das zuerst ganz, 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 ganz langsam. Aber plötzlich, und das ist eine mathematische Angelegenheit, geht die Kurve dann ganz steil hinauf. Und da kann man machen, was man will. Das geht trotzdem rauf. Man kann den deutschen Frauen sagen, ist nicht nötig, viele Kinder zu haben. Die Kurve geht weltweit ganz rasant weiter hinauf. Und die Frage ist natürlich, warum hat es das nicht schon vor 2000 Jahren gegeben? Eine solche Bevölkerungsexplosion. Ja? Aber genau im 20. Jahrhundert. Und das hat eben zu diesen Engpässen geführt mit Welternährung. Und man hat sich daran gewöhnt, 8 Millionen sterben jährlich an Hunger. Und eben heute Abend wird 1 Milliarde Menschen mit chronischem Hunger zu Bett gehen. Schrecklich, nicht wahr? Der Jesus sagt in Matthäus 24,7, es werden Hungersnöte sein an verschiedenen Orten. Schauen wir das Zeitfenster von 40 Jahren an. Da gab es diese schreckliche Hungersnot in China, 1892 mit etwa 1 Million Toten. 1896 wieder eine Hungersnot mit 5 Millionen Toten. Und dann 1920 in Nordchina wieder eine Hungersnot mit 500.000 Toten. Das war dann nicht einfach so chronisch, sondern das war akuter Hunger. Russland, 1891, russische Hungersnot, 2 Millionen Tote. 1921, nochmals eine russische Hungersnot mit 5 Millionen Toten. Und während des Ersten Weltkrieges im Libanon eine Hungersnot in diesem winzig kleinen Land, ja, das man genannt hat, die Schweiz des Nahen Ostens, 100.000 Todesopfer. Und wir können weiterfahren mit Indien, 1896, eine schreckliche Hungersnot, dann auch 1892, zweite Phase, 100 Millionen Betroffene bis zu 11 Millionen Toten. Und in Afrika, 1899, gab es eine Hungersnot in Zentralkenia. Und 50-90% der Bevölkerung starb dort aus. Ich habe das zusammengerechnet, das gibt mehr als 26 Millionen Tote. Aber nicht so chronischer Hunger, sondern das war akuter Hunger. Jetzt fügen wir das ein in unser Schema. 9 bedeutende Hungersnöte in diesem Zeitfenster. Und wir kommen schon zu Nummer 4, Seuchen, Epidemien. Einer sagt, wie können Seuchen ein Endzeitzeichen sein? Wart mal ab. Matthäus 24,7, und es werden Hungersnöte und Seuchen sein an verschiedenen Orten. Schauen wir uns das Zeitfenster von 40 Jahren an. Die russische Grippe von 1889 forderte 1 Million Todesopfer. Die dritte Pestpandemie, die 1896 begann, insgesamt dann 12 Millionen Tote. Die sogenannte sechste Cholera-Epidemie, man zählt die in der Geschichte so durch. Die sechste Cholera-Epidemie 1899, mehr als 800.000 Todesopfer. Die russische Typhus-Epidemie von 1918 betraf 25 Millionen, 3,5 Millionen Tote. Und jetzt die spanische Grippe. 1918, also Ende des Ersten Weltkrieges, bis 1920. Niemand weiß es genau, man schätzt 50 bis 100 Millionen Tote. Das war eine der schlimmsten Seuchen der Menschheitsgeschichte. Und da könnte einer sagen, ja gut, das ist einfach die normale Folge von dem Krieg. Nein, das waren nicht die abgeschwachten Leute aus dem Krieg, die starben an der spanischen Grippe, sondern gerade die, die noch richtig robust waren, auch nach dem Krieg. Und warum? Weil diese Art von Grippe war anders. Die hat bei denen, die ein starkes Abwehrsystem noch hatten, gewirkt, dass dieses Abwehrsystem überreagierte und sie tötete. Unglaublich, nicht wahr? Das war die spanische Grippe. Darum hat man vor der so Angst, dass sowas plötzlich wiederkommen könnte. Also fügen wir ein, 5 schwere Seuchen in diesem Zeitfenster. Aber natürlich, das geht weiter, denn die Wehen halten an bis heute und werden noch weitergehen. Jetzt könnte man sprechen über die asiatische Grippe von 1956 mit 1 bis 4 Millionen Toten, die Hongkong-Grippe 1968 bis vielleicht 2 Millionen Tote und so weiter. Man könnte über den AIDS-Virus ab 1981 sprechen und über all die Millionen Toten, die es seither deswegen gegeben hat. Die Pockenkrankheit im 20. Jahrhundert. Da könnte einer sagen, ja gut, das ist jetzt besiegt. Aber die hat im 20. Jahrhundert 300 bis 500 Millionen Menschen umgebracht. Eine halbe Milliarde. Tuberkulose im 20. Jahrhundert, 100 Millionen Tote. Masern hat noch bis von 1870 bis 2011 200 Millionen Todesopfer gefordert. Und jetzt können wir weiterfahren mit Hepatitis B und C. Und ein sehr bedeutender Anteil der Menschheit ist davon betroffen. Man könnte sprechen über die Nikotinsucht im 20. Jahrhundert, die 100 Millionen Tote gefordert hat, laut WHO. Also die Zeichen sind so klar. Fünftens, Erdbeben. Im 20. Jahrhundert hat es ca. 140 schwere Erdbeben gegeben. Ich habe das mal zusammengezählt mit 2,3 Millionen Toten. Nun kann einer sagen, Erdbeben hat es doch schon immer gegeben. Ja, natürlich. Das lesen wir auch in der Bibel. Nicht wahr? Aber es ist so, es hat noch nie so viele Menschen gegeben auf der Erde wie heute. Und darum, wenn die Erde bebt, ist die Möglichkeit, dass Menschen direkt schrecklich betroffen werden, sehr viel größer heute. Und noch etwas. Man muss mal schauen, welche Gebiete auf der Erde besonders erdbebengefährdet sind. Und zur Hauptsache sind das die armen Gebiete, wo man kein Geld hat, um erdbebensicher zu bauen. Das ist ja unglaublich. Warum sind die genau dorthin gegangen? Die hätten ja auch woanders siedeln können. Es ist aber so. Und darum sind die Erdbeben auch so verheerend. Das Zeitfenster von 40 Jahren. Osmanisches Reich, 1883, ein Erdbeben mit 15.000 Toten. Also kommen die Juden ins Osmanische Reich und haben sie gerade dieses Zeichen im nächsten Jahr. Iran, 1893, 18.000 Tote. Iran, das sollte heißen 1885, 11.000 Tote. Japan, 1896, 27.000. Indien, 1905, 19.000. Und jetzt? 1908, Messina, Sizilien, Calabria, also in Italien, 72.000 Tote in Europa. Dann nochmals Italien 1915, 30.000 und China 1920, ein Erdbeben mit 200.000 Toten. Matthäus 24, 7, und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Lukas 21, 11 sagt, und es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Jetzt könnten wir weiterfahren. Mit Japan 1923, 150.000 Tote, China 1927, 41.000, Turkmenien 1948, 100.000 Tote. Schrecklich, wenn ich eine solche Liste einfach so runterrattere. Und dann diese Todeszahlen, nicht wahr? Drum, ich höre mal auf. Aber ich möchte noch verweisen auf China 1976. Das ist mir noch so lebendig, als diese Nachricht kam. 800.000 Tote. Die chinesische Regierung hat das versucht, lange runterzuhalten, aber heute wissen wir, was war. Es war wahrscheinlich eines der verheerendsten Erdbeben der ganzen Weltgeschichte. Und so könnte man weiterfahren mit Iran, Pakistan. Das ist noch gegenwärtig bei einigen, denke ich, 2005 mit 90.000 Toten. China 2008 wieder ein schreckliches. Und dann Haiti, das ist auch noch bekannt, ja? 2010, 316.000 Tote. Und versteht man, wenn damals so Leute gesagt haben, oh, Haiti, das ist Endzeit, dann war dieses Argument nicht sehr stark. Denn dann konnte man sagen, ja, aber Erdbeben hat es schon immer gegeben. Jetzt war es schon ganz schlimm, aber das hat es ja schon immer gegeben. Was Endzeit? Nein, alle die Zeichen zusammen, das macht die Beweiskraft aus. Und noch mehr, alle diese fünf Zeichen am Anfang, in der gleichen Epoche, wenn man jetzt dieses Zeitfenster von 40 Jahren wieder anschaut, jetzt können wir das noch ergänzen, mit 8 schweren Erdbeben, allein in diesem Zeitfenster, dass wirklich alle 5 Zeichen, die der Herr Jesus erwähnt, dass die in diesem Zeitfenster so markant und einschneidend sich erfüllt haben, bis 1922. Warum eigentlich 1922? Das war die Gründung der Sowjetunion. Und die Sowjetunion hat beschlossen als Staatsprogramm in der Anfangszeit die Vernichtung des Christentums. Ja, jetzt versteht man, warum ich diese 40 Jahre so betone. Der Jesus sagt, als Anfang der Wehen diese 5 Zeichen und dann werden sie euch verfolgen und zu Tode bringen. Das ist jetzt Zeichen 6, 7 und 8. Matthäus 24, 9. Dann, dieses Wort dann ist wichtig, werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Da wird nichts gesagt von Synagogen und vor Synedrien. Das ist nicht das Gleiche wie da vor dem Jahr 70. Das war eine jüdische Verfolgung. Aber das hier ist eine andere Verfolgung nach diesen 5 Anfangszeichen. Die größte Anzahl christlicher Märtyrer wurde im 20. Jahrhundert ermordet. Und das vor allem durch die Kommunisten ab 1917. Das muss man ganz klar festhalten. Die Kommunisten. Und dann durch die Islamisten. Das sind die 2 großen Quellen von Christenverfolgung. Wie gesagt, 1922, Gründung der Sowjetunion, erklärtes Ziel die Vernichtung des Christentums. Und Millionen von Toten waren die Folge. Nicht nur von Christen, die echte Christen waren, bekehrt und wiedergeboren, sondern auch christliche Bekenner. Allein das Bekenntnis zu Christus reichte, um von den Kommunisten umgebracht zu werden. Und die haben Millionen deswegen umgebracht. Und die haben Gläubige in Massen in die Arbeitslager gebracht, ins Gefängnis. Die haben Massenerschießungen durchgeführt. Ich habe noch mit einer Schwester gesprochen, einer alten russlandsdeutschen Schwester, die erzählt hat, ihr Vater wurde von Stalin erschossen. Diese Zeugen sind im Moment zum Teil noch am Leben. Man muss sie befragen. Ich benutze solche Gelegenheiten, um diese Dinge dürfen nicht vergessen gehen. Und sie dokumentieren auch das, was eben der Herr Jesus prophetisch angekündigt hatte. Sie kamen in psychiatrische Anstalten, denn an Gott glauben sei eine psychische Krankheit, sagten die Kommunisten. Spott und Hohn haben die Kinder in der Schule erlebt. Und Benachteiligung ans Studieren war nicht zu denken. Christen können nicht studieren. Das war so das Übliche. Auch in der DDR, nicht wahr? Nicht nur in Russland. Aber wirklich, Unzählige Christen sind durch diese Zeit hindurchgegangen und sind treu geblieben. Jetzt können wir das Schema hier vervollständigen. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Wie gesagt, nicht nur die Kommunisten, sondern auch die Islamisten sind Erfüllung dieser Prophetie. Heute werden etwa 100 Millionen Christen in 25 Ländern bedroht von Verfolgung, die bedeuten kann Misshandlung, Gefängnis, Tod und Unterdrückung. Neuntens, Abfall von Gott durch Zwang. Matthäus 24, 10. Und dann werden viele abfallen. Sich ärgern bedeutet zu Fall kommen, abfallen. Also auch da wieder die zeitliche Reihenfolge ist wichtig. Diese Verfolgung nach den fünf Zeichen und dann der Abfall. Millionen von Menschen geben den christlichen Glauben auf, weil die Kommunisten in der Sowjetunion und in Osteuropa die Menschen durch systematische Umerziehung zum Atheismus zwingen. So ist das geschehen. Und so wurden diese großen Gebiete der Welt, das war auch nicht in einem kleinen Winkel der Welt, sondern große Gebiete der Welt wurden entchristianisiert durch kommunistischen Zwang. Nicht wahr? In den ersten drei Jahrhunderten hatten die Römer die Christen verfolgt. Massiv verfolgt. Aber Tertullian sagt, um 200 lebte er, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das führte dazu, dass erst recht viele Menschen zum Glauben kamen und sahen, das muss ja wahr sein. Wenn die bereit sind, ihr Leben zu geben für das Evangelium, das kann ja nicht eine Ideologie sein. Gewissermaßen. Und hier sagt der Herr Jesus aber, es wird einen Massenabfall geben. Nicht dann eine Beschleunigung des christlichen Zeugnisses in seiner Ausbreitung. Nein, Abfall. Und so ist das geschehen. Jetzt können wir das auch schon vervollständigen. Dann Drangsal überliefern, töten. Dann werden viele abfallen und werden einander überliefern und einander hassen. Das ist W Nummer 10. Denunzieren. Also sich gegenseitig anschwärzen. Der Herr Jesus sagt, dann werden viele abfallen und werden einander überliefern und einander hassen. Die Geheimdienste der Kommunisten haben beschlossen, wir arbeiten mit der Bevölkerung zusammen. Das ist nicht etwas Selbstverständliches, das es in der Geschichte immer so gegeben hat. Aber das haben sie so beschlossen. Wir benutzen die Bevölkerung, die sich gegenseitig systematisch bespitzeln und denunzieren soll. Und so wurden die Akten gesammelt. Nicht wahr? Manche Geschwister haben nach der DDR-Zeit Einsicht genommen in ihre Akten. Und das war für manche ganz schmerzhaft zu sehen. Das hätte ich ja nie gedacht. Von dem Herr Müller, der immer so nett war, und der hat mich ständig denunziert bei der Stasi. Das sind sehr schmerzhafte Entdeckungen. Darum haben auch manche gesagt, ich möchte das gar nicht sehen. Aber so ist das eben tatsächlich geschehen. Und so hat die Securitate der KGB gearbeitet. Und das führt uns zu Punkt 11. Zwischenmenschliches Vertrauen zerstört. Der Jesus sagt, einander überliefern und einander hassen. Man konnte ja niemandem mehr richtig vertrauen. Eben, man wusste ja nicht, ob der Herr Müller dort drüben, der so freundlich ist, ob der nicht doch mit der Stasi zusammenarbeitet. Und dieses zwischenmenschliche Vertrauen wurde in der Gesellschaft kaputt gemacht. So entstand ein gegenseitiger Hass. Russland, das ist das Land der tiefen Seele. Ich war russische Musik, das hat gefühlsmäßig eine solche Tiefe. Und ich liebe auch am Klavier die russische Technik. Das ist diese Technik, wo man nicht einfach wie die französische spielt, nur so aus den Händen und fast ohne Bewegung, sondern der ganze Körper muss mitmachen. Und die Kraft kommt von da hinten raus, über den Rücken, muss übertragen werden. Man darf nicht schlagen, sondern man muss stoßen, sonst wird der Klang hässlich. Ja, das ist diese Musik, die eine solche Tiefe aufweist, aber das wurde zerstört. Man kann sagen, die russische Volksseele wurde kaputt gemacht durch den Kommunismus. Ja, die Glieder der kommunistischen Gesellschaft sollten einander hinterhältig verraten und überliefern. Und dieses Vorgehen zerstörte das normale zwischenmenschliche Vertrauen über die Jahre und Jahrzehnte hinweg. Einander hassen. Und jetzt wird's noch schlimmer. 12. Verfolgung durch Familienangehörige. Das steht nur in Markus 13, Vers 12. Der Bruder wird den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich erheben, wieder die Eltern und sie zum Tode bringen. Die Geheimdienste drangen bis in die Intimsphäre der Familie hinein und scheuten nicht davor zurück, Familienbande zu zerstören. Und auch das ist geschehen. Furchtbar, wenn man denkt. Aber der Herr hat es vorausgesagt. Und nun, ein kleiner Einschub. Wir haben gesehen im Osten dieser Zwang zum Abfall vom Christentum. Aber in der gleichen Zeit gab es einen freiwilligen Abfall im Westen. Und zwar nicht durch die Altkommunisten, sondern durch die Neomarxisten. Ja, das sind ihre Cousins, ihre Vettern, sagt man heute auf Deutsch. Ja, und dieser freiwillige Abfall ist in 2. Thessalonicher vorausgesagt. Paulus sagt in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, denn dieser Tag, das ist der Tag der Wiederkunft des herrschenden Messias, nicht die Entrückung, dieser Tag, der Tag des Herrn oder der Tag des Christus, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Also in der Endzeit muss ein großer Abfall stattfinden. Und das hat sich im Westen so bewahrheitet im 20. Jahrhundert. Da beginnt die Masse, die Evolutionslehre zu akzeptieren. Es braucht keinen Schöpfergott, um zu erklären, woher das Leben kommt. Die liberale Theologie verwirft alle Grundlagen des Christentums. Hier in Deutschland zum Beispiel. Bultmann, Professor für Theologie, der hat Pfarrer und Pfarrerinnen ausgebildet. Er sagte, Gott ist tot. Alle Grundlagen verworfen und Millionen von Menschen geben den christlichen Glauben auf als Folge der 68er-Bewegung. Das war eine Bewegung des Abfalls von Gott und seinem Wort. Das Abendland hat sich vom Christentum abgewendet, ganz besonders seit 1968. Millionen, freiwillig. Und dieser freiwillige Abfall wird vorausgesagt in 2. Timotheus 3, 1 bis 5, 4, 2 bis 4. Dann 2. Petrus Kapitel 2 und 3 und Judasbrief. Beides, der Abfall im Osten und im Westen. 13. Punkt, falsche Propheten. Matthäus 24, 11, und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Im 20. Jahrhundert gibt es 3 Wellen und jedes Mal werden sie stärker mit Falschprophetie. Natürlich, falsche Propheten hat es schon immer gegeben. Zum Beispiel im 2. Jahrhundert Montanus, der da mit 2 Frauen herumging und in Zungen redete, während das Sprachenreden im 2. Jahrhundert aufgehört hatte. Aber der Montanus, der hat noch so unverständlich gelallt. Ja, aber der Herr Jesus sagt, viele falsche Propheten. Im 20. Jahrhundert gibt es richtige Wellen, die weltweite Auswirkungen gehabt haben. Das war ab 1901 die sogenannte Pfingstbewegung. Und die war charakterisiert von Anfang an durch Falschprophetie. Wie? Jesus Christus kommt jetzt unmittelbar. Noch diesen Winter. Das war alles Falschprophetie. Und dann kam ab den 1960er Jahren die charismatische Bewegung. Und da hat man darauf geachtet, es soll nicht mehr so sein wie bei der ersten Welle, da musste man neue Kirchen gründen, weil die meisten Kirchen das nicht wollten, akzeptieren wollten. Es gab ja auch die Berliner Erklärung, die das abgewehrt hat in Deutschland. Aber die charismatische Bewegung, die zielte darauf, keine neuen Gemeinden, sondern dies soll jetzt alle Gemeinden durchdringen. Und die waren natürlich viel, viel intensiver. Und dann ab den 1980er Jahren die dritte Welle, die sogenannte Power Evangelism Bewegung. Und da sagte man, jetzt sollen auch all diese Gemeinden noch erreicht werden, die bisher Widerstand geleistet haben. Und das hat weltweit eben so Einfluss genommen. Und zwar so, dass heute Millionen von Menschen sagen, sie hätten Eindrücke, Visionen, Botschaften, Zungenbotschaften. Und führende Leute in dieser Bewegung, weltweit anerkannte Führer, haben vorausgesagt vor Jahren, im Blick auf das Jahr 2000, da wird die größte Erweckung aller Zeiten kommen über Europa und Amerika. Jetzt sind wir 2019 und können zurückgelehnt zurückschauen und sagen, hat sich nicht erfüllt. Das Christentum geht zurück in Europa und Nordamerika. Und diese Erweckung ist nicht gekommen. Und man hat wirklich gesagt, nicht in der dritten Welt, wo es Aufbrüche gibt, weil man das Evangelium noch nicht gehört hatte. Aber da, wo man es gehört hatte, sehen wir genau den Rückgang. Das sind alles falsche Propheten. Denn 5. Mose 18 sagt, ein Prophet, der einmal etwas Falsches voraussagt, ist nicht ein Prophet des Herrn. Aber wo hat das Konsequenzen gehabt? Die konnten ihre Arbeit weiter tun, in großen Massen, obwohl sie erwiesenermaßen falsche Propheten waren. Und bevor wir in die Pause gehen, noch Punkt 14. Viele werden verführt. Matthäus 24, 11 sagt, und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Es hätte ja sein können, viele falsche Propheten kommen und keiner hört zu. So ähnlich wie Bert Brecht gesagt hat, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Aber der Herr sagt, werden viele verführen. Und es ist so, 600 Millionen Christen hören heute auf neue Offenbarungen. Das ist eine Katastrophe. Ich weiß, es geht hier gar nicht um die Frage, echte Christen, wiedergeboren oder nicht. Es geht einfach um die Tatsache, dass so viele in dem christlichen Zeugnis dadurch verführt wurden. Und übrigens, die Musik hat eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Ohne die Pop- und Rockmusik und die charismatischen Lieder wäre das, diese Ausbreitung nicht in diesem Maß möglich gewesen. Das war wirklich ein ganz wesentliches Mittel, Medium, um diese Gedanken überhaupt zu verbreiten und die Leute seelisch in diese Stimmung zu bringen. Ja, wenn man ein charismatisches Lied singt, da passiert nicht so viel, ja? Aber wenn man das ständig singt, diese Lieder haben die Tendenz, so in einen schwebenden Zustand einzubringen, ja? Und so richtig zum Abfahren bewegen, Augen ein bisschen zu, leicht runter, nicht ganz zu unbedingt, ja? Und wir können genau erklären von der Musik her, was da passiert. Aber das sind Stilmittel, die wirklich ein echtes Problem sind. Und wenn man das trainiert, indem man ständig diese Lieder singt, dann entwickelt man sich in einen Gemütszustand, der sehr empfänglich ist für solche Erfahrungen. Wie eben runterfahren mit dem Verstand und gefühlsmäßig sich dann unkontrolliert gehen zu lassen. Aber der Herr Jesus hat vorausgesagt. Und es ist sehr schmerzhaft. Denn vielleicht viele können sagen, ich bin selber davon betroffen oder betroffen gewesen. Und ich habe in der eigenen Familie Menschen, die davon betroffen sind. Das ist sehr schmerzhaft. Es geht nicht darum, um auf Leute mit dem Finger zu zeigen. Wir sind alle im gleichen Schiff. Und es schmerzt uns, dass es so ist, aber der Herr hat es vorausgesagt und hat uns gewarnt. Jetzt machen wir aber Pause, wohlverdiente Pause.